Bibelimpuls Online, der Podcast für ein Leben mit Christus.
Eine halbe Stunde zum Nachfühlen und Nachdenken mit Klaus Dripke, Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland. Folge 302, 1. Petrus 1, 13 bis 21.
Ihr sollt heilig sein. Ein absurder Anspruch?
Haben Sie ethische Ansprüche an sich selbst, die Sie unbedingt erfüllen wollen? Und? Werden Sie Ihren eigenen Ansprüchen auch gerecht? Ja, vermutlich nicht so ganz. Aber wie ist das mit den Christen? Die Christen müssen, jedenfalls laut vielen Stellen in der Bibel, ja offenbar die absolut höchsten moralischen Ansprüche erfüllen. Da heißt es, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Das sagt Gott zu Mose im 3. Mosebuch. Und im Petrusbrief wird diese Stelle zitiert und offensichtlich absolut ernst genommen. Können wir das heute für uns auch noch ernst nehmen? Sind das völlig überhöhte Ansprüche, die kein Mensch jemals erreichen kann? Ja, Petrus macht da ganz konkrete Vorschläge dazu. Schauen wir doch mal, was wir heute noch damit anfangen können. Im ersten Brief des Petrus, im Kapitel 1 ab Vers 13, da schreibt er: Darum umgürtet eure Lenden und stärkt euren Verstand, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch dargeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, in denen ihr früher in eurer Unwissenheit lebtet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und da ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben in Gottesfurcht, solange ihr hier in der Fremde weilt. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Er ist zwar zuvor ausersehen, ehe der Welt Grund gelegt war, aber offenbart am Ende der Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn glaubt an Gott, der ihn von den Toten auferweckt und ihm die Herrlichkeit gegeben hat, so dass ihr Glauben und Hoffnung zu Gott habt. Wow, das ist ein dicht gepackter Text. Da wimmelt es von Aufforderungen. Und vermutlich ist das an eine verfolgte oder an die ganzen verfolgten Gemeinden in Kleinasien gerichtet, also das, was heute Türkei genannt wird. Und alles könnte auch heute noch gültig sein. Aber wenn es für heute noch gültig ist, dann muss das irgendwie übersetzt werden, damit es verstanden wird. Denn das sind Formulierungen in sich verschraubt, die erst einmal spontan nur schwer verstanden werden. Das Problem ist, alles, was Aufforderung bedeutet, Das ist heute wie eine Art von, ja, moralischer Druck. Das sollte man tun, das müsste man tun. Das ist dann letztendlich, wenn es jetzt moralisch auch in der Bibel steht, wie eine religiöse Leistung, sei so und tu dies und tu das. So wird es erstmal spontan verstanden. Und wenn du es tust, dann wirst du belohnt und sonst wirst du bestraft. Aber so ist das gar nicht gemeint. In Wirklichkeit ist das eine ganz andere Art von Aufforderung. Sie lautet eigentlich, wenn man sie mal so übersetzt, eher im Sinne von: Bleibt dabei, lasst nicht los, gebt nicht einfach auf, ihr werdet unterstützt. Das heißt also, es ist eine Aufforderung, die eigentlich Mut machen soll. Sie soll den Rücken stärken. Und dass das so gemeint ist, das macht sich gleich im ersten Satz bemerkbar. Deswegen heißt es ja auch hier: Setzt Hoffnung ganz auf die Gnade. Wenn man das sagt, da kann man nicht sagen, ja, jetzt gebt euch mal Mühe, jetzt strengt euch doch mal an. Nein, setzt Hoffnung ganz auf die Gnade bedeutet ganz schlichtweg: Die Gnade ist ein Geschenk, völlig ohne Leistung, völlig unverdient. Das ist in der heutigen Zeit eigentlich praktisch unbekannt. Wir haben gelernt, dass wir Vorteile im Leben nur dadurch erwerben können, indem wir uns, ja, anpassen. Indem wir uns zum Beispiel unterwerfen den Anforderungen, indem wir uns bemühen oder indem wir das Richtige wollen oder indem wir unsere Fähigkeiten ausbauen. Und damit wird praktisch jede Aufforderung zu einer Aufforderung zur Willensanstrengung. Aber stattdessen wird hier eigentlich gesagt, es gibt eine Hilfe, damit es besser geht. Ich möchte euch Wege zeigen, durch die ihr das erreichen könnt und durch die es leichter wird. Ihr wollt es doch sowieso schon, da ich muss euch zum Wollen ja gar nicht auffordern. Aber ich gebe euch jetzt ein paar wesentliche Tipps, durch die es für euch tatsächlich möglich wird. Und dann schauen wir uns diese Tipps doch einfach mal eins nach dem anderen im Einzelnen an. Fangen wir mal an mit Lendenumgürten. Das ist natürlich für uns schwer vorstellbar, weil wir sind nicht mehr so angezogen. Wir haben keine langen Gewänder oder so etwas. Aber wenn wir sie hätten, dann, und wir würden jetzt irgendwas tun wollen, also beispielsweise eine lange Wanderung oder wir wollen irgendwas arbeiten, dann müssten wir diese Gewänder irgendwie praktisch raffen, einen Gürtel umbinden, die Enden da in den Gürtel stecken, damit wir überhaupt Möglichkeiten haben, tätig zu werden. Also Lenden umgürten heißt nichts anderes als: Sorgt für eure Bewegungsfreiheit, damit ihr besser laufen, besser handeln, besser arbeiten könnt. Damit ihr eine Bereitschaft habt für plötzliche Veränderungen, auf die ihr reagieren könnt. Also lasst euch nicht einfach gehen. Macht's euch nicht einfach bequem in diesem Sinne, sondern seid bereit zum Handeln. Das heißt Lenden umgürten. Also so eine gewisse Bereitschaftshaltung. Und ganz ähnlich ist der nächste Vorschlag: Stärkt euren Verstand. Naja, das kann man sprachlich erst einmal schwer verstehen, aber eigentlich heißt das nichts anderes als: Schärft euren Blick für die Wirklichkeit hinter den Erscheinungen. Lasst euch nicht einfach einschläfern durch die Umstände oder durch das, was so zu sein scheint. Lasst euch nicht einfach simpel belügen. Ergebt euch nicht in eure geistige Trägheit, weil es dann bequemer ist. Richtet euch bei allem, was ihr tut, immer auf das Wesentliche aus, auf das eigentliche, lebendige Ziel. Und Verstand, das ist eigentlich ein griechischer Begriff, Dianoia ist das. Das ist das gleiche wie Gesinnung oder Denken. Das ist jetzt nicht der Intellekt, das ist erheblich mehr als der Intellekt. Zum Beispiel, Die Septuaginta, das ist schon eine uralte Übersetzung aus dem Hebräischen ins Griechische, und zwar des Alten Testaments. Da wird der Begriff Herz immer mit Dianoia übersetzt. Und das zeigt ja schon, dass dieser griechische Begriff eigentlich nicht Intellekt bedeutet, sondern das heißt eigentlich ein ganzheitliches Verstehen. Ich verwende dazu gerne den Begriff Fühldenken oder meinetwegen auch ein Gespür für die Wahrheit entwickeln. Das ist ein bisschen mehr als den Verstand zu stärken. Stärkt euer Gespür für das, was wahr ist. Das nächste heißt nüchtern bleiben. Ja. Das heißt eigentlich übersetzt nichts anderes als vermeidet jede Form von Rauschhaftigkeit. Was ist denn typisch für unser Umgang mit dem, was man so Welt nennt? Das ist das, was wir Bedürfnis nennen. Eigentlich schon fast Begierde oder auch Gier. Das ist immer etwas Rauschhaftes, etwas, was wir unbedingt haben wollen und was uns auch zum Teil ziemliche Scheuklappen verleiht. Wir gieren nach Bestätigung, danach zu triumphieren, einen Sieg zu erringen, auch Erfolg. Erfolg, das ergibt rauschhaftes, ja, Adrenalinspiegel. Wir spüren, dass da etwas ganz Besonderes in uns aufwallt. Wir wollen den Genuss dieser rauschhaften Gefühle, die wollen wir feiern. Wir sind überhaupt Menschen, die sehr gern in irgendetwas sich hineinsteigern. Und dabei sind wir natürlich auch immer selbstbezogen. Ja, das Wort Spaß zum Beispiel. Spaß oder Freude sind zwei ganz verschiedene Dinge. Der Spaß ist eigentlich eher rauschhaft und Freude eher nicht. Oder Lust oder Liebe. Liebe heißt nicht unbedingt Lust und Lust heißt nicht unbedingt Liebe. Lust ist eher im Sinne des Rausches und Liebe eher nicht. Auch zum Beispiel, um Schmerz zu betäuben oder um vor der inneren Öde zu fliehen, lieben wir das Rauschhafte. Wir wissen schon, wie das geht, ob das nun Alkohol oder andere Mittel sind. Hier ist also der Tipp ganz simpel. Bleibt nüchtern. Bleibt einfach nüchtern. Ergebt euch nicht in das, wo ihr eigentlich euren Verstand verliert. Ja, der nächste Tipp ist, seid gehorsame Kinder oder gehorsam wie Kinder, könnte man auch sagen. Gehorsam, ach ja. Wir haben heute ganz automatisch die Assoziation, dass Gehorsam bedeutet, irgendwie unter Zwang oder unter einer potenziellen Bedrohung uns zu unterwerfen, das zu tun, was man von uns erwartet, weil sonst. Das ist das, was wir unter Gehorsam verstehen. Aber gemeint ist hier was ganz anderes. Das ist Vertrauen. Das ist die Bereitschaft, sich von der Güte und der Liebe anderer leiten zu lassen. Ja, diese Bereitschaft, wenn wir selber uns in unseren menschlichen Dimensionen versuchen, uns das klarzumachen, das ist doch etwas, was wir uns doch auch von unseren Kindern wünschen. Wenn wir wirklich aus Fürsorge heraus sagen, mach das nicht, das ist lebensgefährlich, dann wünschen wir uns das Vertrauen der Kinder in unsere Worte, ob das nun eine heiße Herdplatte ist oder ob das Drogen sind oder ob das sonstige Verführungen sind. Ich nehme nur als Beispiel Love Scamming. Wie schön wäre es, wenn sich Tochter oder Sohn davon leiten lassen, dass wir sie warnen davor. Das ist eine Form von Gehorsam im Sinne des Vertrauens. Sie kann lebensrettend sein. Ja, nicht nur gehorsam sein, wir sollen jetzt auch noch heilig sein. Heilig. Sozusagen die oberste Stufe von Gutsein. Und das können wir wollen, das sollen wir wollen. Das ist doch durch Wille überhaupt nicht erreichbar. Denn wenn wir etwas wollen, werden wir von dem durchströmt, was unser Wille von der Wurzel her will. Und die Wurzel unseres Willens ist meistens ziemlich egozentrisch und selbstbezogen. Wenn wir also heilig sein wollen, warum wollen wir das? Ja, weil wir dann auf diese Art und Weise auf eine ganz besondere Art verehrt werden können oder uns selbst gut fühlen können. Und allein das macht uns schon unheilig. Es geht also nicht. Es geht doch, aber nicht mit unserem Willen oder Wollen. Es geht dadurch, zumindest sukzessive, Schritt für Schritt, indem wir uns an die Heiligkeit Gottes anschließen, also anders ausgedrückt, dass sein Liebesgeist beginnt, uns zu durchströmen, weil wir uns ihm hinzugeben beginnen. Ja, das sind seltsame Worte, ich weiß, aber vielleicht wird es später noch etwas klarer. Da steht ja, ihr sollt, aber sollt heißt ja hier nicht, ihr müsst, sondern das ist eure Bestimmung. Ihr seid dafür ausersehen, dass das für euch möglich ist. Nehmt doch dieses Geschenk an, dass diese Heiligkeit in euch wirken kann. Das kann man sehr gut jetzt zum Beispiel metaphorisch an einem jungen Vogel erkennen, der vor seinem ersten Flug steht. Er kommt aus dem Nest, vielleicht sind andere schon los und er müsste jetzt eigentlich auch. Aber er ist noch scheu und er weiß gar nicht, kann er denn überhaupt fliegen? Er ist ja noch nie im Leben geflogen. Wie soll das gehen? Also hin und her, man kann so richtig gehen, feststellen, dass das noch so ein Drang ist, es zu tun, aber gleichzeitig eine Scheu aus Angst, dass es nicht klappt. Was muss er machen? Die Flügel ausspannen und sich in die Luft werfen. Ja, genauso geht das mit dem Heilig. Denn heilig sein heißt nichts anderes als von Gott getragen und bewegt werden. Einfach das, wozu er uns geschaffen hat und wozu er uns befähigt hat und wozu er uns anregt und wozu er uns bei Bedarf auch die entsprechende Kraft gibt und den Impuls gibt, das zu tun, uns dem hinzugeben und nicht unserem Eigennutz und unserer Egozentrik, dass wir jetzt etwas für uns wollen. Heilig sein heißt einfach von ihm geliebt werden und darauf vertrauen in dem, was man macht. Ja, dann spricht Petrus hier, dass wir Gott als Vater und als Richter annehmen. Als Vater und als Richter, das ist doch irgendwie so ein bisschen, ja, widersprüchlich. Als Vater heißt, das ist wie ein Angebot der Nähe, der Intimität, auch geradezu der Zärtlichkeit, dass wir einen Gott haben, den wir Vater nennen können. Das ist etwas ganz Besonderes, das gibt's eigentlich sonst nicht. Und zugleich aber, und das ist das Ausschlaggebende, haben wir einen Gott, der eine unerbittliche Ordnung aufgerichtet hat. In der ganzen Schöpfung wirkt seine Ordnung. Und seine Ordnung lautet, ich will nichts bei mir in meiner Nähe haben, was Unrat ist. Ich meine, das ist ja nichts Besonderes. Also Sie würden ja auch Ihre Wohnung normalerweise nicht mit Unrat vollmüllen wollen. Oder Sie würden es auch nicht schön finden, wenn Sie in Ihrer eigenen Wohnung Ihre Notdurft verrichten und dann dazwischen wohnen. Das ist etwas, was nicht in Ihre Wohnung hineingehört. Und wenn das sogar für uns selbstverständlich ist, dann ist das für Gott erst recht selbstverständlich. Unrat, also alles, was ihm nicht entspricht, gehört nicht in seine Nähe. Bleibt draußen, bleibt von ihm getrennt. Und da gibt's auch keine Hintertür. Wir haben nicht die Möglichkeit, irgendwie durch Schmeichelei oder durch irgendwelche sonstigen Tricks uns dann da in die Nähe zu schleichen und da irgendwie dann doch, wie man so schön sagt, in den Himmel zu kommen. Er ist absolut unbestechlich. Und das ist ein heiliger Ernst. Und das ist für eine wahre Liebe tatsächlich auch typisch. Sie hat einen heiligen Ernst. Ja, und da in dieser Hinsicht sollen wir eine Gottesfurcht in der Fremde haben. Was ist denn damit gemeint? Fremde heißt ja eigentlich so etwas wie eine ständige Bedrohung. Das ist ja auch etwas, was uns eigentlich in dieser Welt immer blüht. Irgendwie sind wir ständig bedroht. Keiner kann das abstreiten. Irgendwas bedroht uns immer wieder. Insofern sind wir hier nicht wirklich so absolut und vollständig zu Hause und geborgen, wie man sich ein wirkliches Zuhause eigentlich wünschen kann. Wir sind hier also auf dieser Welt in einer Fremde. Und jetzt sollen wir Gottesfurcht haben? Macht das alles nicht noch schlimmer? Naja, der Begriff Furcht ist hier ganz anders gemeint. Es hat etwas damit zu tun, dass wir eine erhöhte Aufmerksamkeit dem gegenüber haben, der uns leiten und führen kann. Wenn wir das versuchen uns vorzustellen, dann braucht man doch bloß sich auch mal einen Hund anzuschauen, wie er sein Herrchen und sein Frauchen liebt. Diese freudige Bemühung, den Willen von Herrchen oder Frauchen zu erfüllen, das ist keine kriecherische Haltung, sondern das ist eine sehr, sehr intensive Aufmerksamkeit. So wie ein Hund aufmerksam ist, weil er weiß, Frauchen oder Herrchen selber macht es richtig und führt mich durch diese Welt, da können wir das erst recht unserem Gott gegenüber so etwas wie eine freudige Aufmerksamkeit entgegenzubringen, seinen Willen zu erfüllen, aber dann zu erfüllen, wenn wir ihn spüren, in uns spüren, als wahr spüren, also nicht äußerlich, indem wir nur Regeln befolgen, sondern innerlich, dass wir erleben, das entspricht ihm. Das ist eine ganz andere Art von sogenannter Furcht. Es ist so etwas wie eine liebevolle Wachsamkeit, so könnte man das auch nennen. Ja, und dann spricht er hier in seinem Brief, erlöst durch das Blut Christi. Ach, auch das ist etwas, was heutzutage schwer verstehbar ist. Dabei ist das viel einfacher zu verstehen, wenn man begreift, was Blut auch damals schon immer bedeutet hat im Altertum und gerade insbesondere bei den Hebräern. Und was Blut eigentlich ist, ist das Symbol für das innerste Leben. Ja, und was ist das innerste Leben von Christus? Das ist das Wesen Gottes. Und was ist das Wesen Gottes? Das ist erst einmal pure göttliche Liebe. Das ist das Innerste. Eine unendliche Kraft, eine pure Heiligkeit, die für Menschen normalerweise völlig unerträglich ist. Ja, und jetzt kommt das Entscheidende. Jesus hat sein göttliches Wesen vermenschlicht. Wie hat er das gemacht? Ja, indem er sein Menschliches vergöttlicht hat. Was ist damit gemeint? Er hat sein Menschliches in pure Liebe umgewandelt. Das ist am deutlichsten geworden am Kreuz, wo er sogar die letzte Form von geradezu biologischer Selbstsucht, wir nennen das Selbsterhaltungstrieb, aufgelöst hat in pure Liebe. Ja, wenn wir das mal ganz verkürzt zusammenfassen, heißt das, Jesus hat die göttliche Liebe für uns Menschen kompatibel gemacht. Eine Liebe, die für uns eben nicht mehr unerträglich ist, sondern eine Liebe, die von uns aufgenommen werden kann. Deswegen spricht er ja auch an anderer Stelle, als dann viele seiner Jünger ihn verlassen haben, davon, dass wir sein Blut trinken sollen. Was für ein Schwachsinn. Das ist auch für Israeliten das größte Ekelige, was man sich nur vorstellen kann. Blut überhaupt und dann auch noch das Blut von Jesus. Aber er wusste doch ganz genau, was er meinte. Nehmt mein Wesen, mein innerstes Wesen, das ich für euch aus der Göttlichkeit in die Menschlichkeit geholt habe, nehmt das in euch auf, trinkt mein Wesen, lasst euch von innen heraus verwandeln. Das ist sein Angebot. Zu welchem Zweck? Ja, so wie er das Göttliche menschenkompatibel gemacht hat, will er uns damit gotteskompatibel machen. Er möchte, dass wir von innen heraus geheilt werden, dass unser innerer Zerbruch, den wir mit solchen Begriffen abbilden wie Schuld oder Sünde oder Ausschluss von Gott, also das, was für Gott eigentlich Unrat ist, weil er das nicht in seiner Nähe so dulden kann, dass das geheilt wird, dass wir von innen heraus wieder in Ordnung kommen. Und das ist Vergebung, das ist Heilung, das ist dasjenige, wie wir zur Heiligkeit werden können. Ja, und auf diese Art und Weise ist es möglich, dass der Geist von Jesu das gesamte Reich des Todes durchdringt. Er holt alle heraus, die seine Liebe anzunehmen gewillt sind. Und wie nimmt man seine Liebe an? Wie ist das überhaupt, dass man Liebe annimmt, wenn man Liebe annimmt? Ganz einfach. Man liebt. Lieben heißt Liebe annehmen. Ja, dann spricht er noch vom, dass Jesus ausersehen wurde vor aller Schöpfung. Also bevor überhaupt etwas geschaffen wurde, ist er ausersehen worden für das, was er dann für uns alle gemacht hat. Ja, wie kann man denn das verstehen? Das Problem ist, wenn man freie Wesen schafft und frei heißt, dass sie wirklich nicht so funktionieren wie eine Maschine, die also absolut unserer Vorstellung entspricht. Dass dann immer das Risiko besteht, dass sich ein Teil trennt oder zu trennen bemüht ist, was ja immer zur Selbstzerstörung praktisch führt. Und für den Teil muss von vornherein, genau bevor man schon in irgendeiner Weise eine Schöpfung plant, muss ja eigentlich auch schon ein Plan für die Rettung derer, die sich dann von Gott trennen wollen, ja, geplant werden. Dieser Plan zur Rettung und zur Befreiung aus dieser Gefangenschaft, die dann entsteht, eine Gefangenschaft, die aus dem Gier, dem Hochmut und dem Hass besteht, ja, dieser Befreiungsplan muss von Uranbeginn geplant werden. Aber es gibt natürlich keine Zwangsbefreiung. Die Voraussetzung für jeden ist, an Gott zu glauben. Auch das ist eine Formulierung, die außerordentlich flach geworden ist. Ich glaube auch an Gott, ja. Das heißt, ich glaube irgendwie daran, dass es ihn gibt. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Denn wenn wir an Gott glauben, dann heißt das, dass wir seinem unbedingten Liebeswillen vertrauen. Und zwar seinem Liebeswillen, den er genau in Christus verwirklicht hat. Und dass wir aufgrund dessen bereit sind, seine Liebe, Klammer auf, sein Blut, Klammer zu, dankbar anzunehmen und entsprechend zu denken, zu fühlen und zu handeln.